Bekannt sein dürfte ja, dass der Zuger Rohstoffkonzern Glencore für Umweltverschmutzung sorgt, unter anderem mit dem Abbau von Steinkohle in Kolumbien, mit einer der größten Minen der Welt, oder auch für Menschenrechtsverletzungen sorgt, beispielsweise wegen ätzenden Schwefeloxidwolken bei Minen in Sambia. Heute möchten wir aber über Glencore sprechen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, und dafür machen wir jetzt erst einen Sprung zurück in die 70er und 80er Jahre. Glencore hieß damals noch Mark Rich und Co., benannt nach dem Firmengründer. Vor dem Mauerfall schon und dem Ende der Sowjetunion betrieb diese Firma intensiv Handel mit der Sowjetunion. Inwiefern sind diese Geschäfte interessant, Joe Lang?
Also zuerst möchte ich betonen, Rohstoffhandel ist nicht Waffenhandel. Rohstoffe braucht es zum Leben. Waffen braucht es nicht, hoffen wir möglichst bald. Zweitens war es auch nicht falsch, wenn eine Schweizer Firma mit der Sowjetunion Handel getrieben hat. Also das Problem liegt auf ganz bestimmten Geschäften. Und ich möchte hier nur eines erwähnen, ein Geschäft, das Mark Rich noch mit der Sowjetunion gemacht hat und das typisch ist, für Mark Rich. Südafrika, das Apartheid-Regime, wurde damals von der UNO boykottiert. Ich rede von den 70er und 80er Jahren. Die Schweiz war nicht in der UNO, war also nicht zum Boykott verpflichtet, rechtlich, ethisch schon. Südafrika ist sehr rohstoffreich, aber ihm fehlte ein wichtiger Rohstoff, Erdöl. Nach dem Ende des Schah-Regimes in Persien, das Südafrika mit Erdöl versorgt hatte, ist Mark Rich in die Lücke gesprungen. Und woher hat Mark Rich unter anderem das Öl bezogen für Südafrika? Aus der Sowjetunion. Natürlich wusste Südafrika, woher das Öl kommt und wusste auch die Sowjetunion, wohin das Öl geht. Nur, weder Südafrika noch die Sowjetunion hätten dazu stehen können, dass sie einander aushelfen. Das war ein typisches Mark Rich-Geschäft. Und das ist natürlich besonders lukrativ. Es zeigt natürlich auch den Charakter der Sowjetunion, die überhaupt nicht links war. Das ist ein Märchen eines Teils der Linken.
Im Jahr 1994 wechselte dann dieses Unternehmen Mark Rich seinen Namen zu Glencore. Was steckt hinter diesem Rebranding?
Also dahinter steckte ein Machtkampf innerhalb der Mark Rich. Die obersten Kader, die sahen keine Zukunft mehr für die Firma, solange Mark Rich an der Spitze stand. Auf Mark Rich wartete in den USA eine Klage auf 325 Jahre Gefängnis. Und das war einfach ein Problem. Mark Rich wurde entmachtet. Der neue Chef war die bisherige Nummer 2, Willis Strothaute. Willis Strothaute hatte in der Mark Rich den Übernamen Eastman, der war also zuständig für den Osthandel, der Ostmann. Wenn der Chef des Osthandels Chef der ganzen Firma wird, sagt das auch etwas aus über die Bedeutung, die dieser Osthandel hatte. Das Rebranding hatte aber auch eine zweite Funktion, wirklich sich zu befreien vom Namen Mark Rich. Und wir haben selber erlebt oder erlitten, wie das ein paar Jahre lang funktioniert hat. Wenn wir eine interessante Geschichte hatten über die Firma, hat es die Journalisten weder hier noch in den USA interessiert, weil es lief nicht mehr unter dem Namen Mark Rich. Das änderte sich dann erst ab dem Jahre 2000 ungefähr mit dem Oil-for-Food-Skandal mit Saddam Hussein, wo Firmen wie Mark Rich, aber auch Glencore die UNO betrogen hatten.
Könnten Sie noch ausführen, was es mit diesem Oil-for-Food-Skandal auf sich hat?
Saddam Hussein wurde nach dem Überfall auf Kuwait, aber auch wegen der Unterdrückung der Menschenrechte, wurde sanktioniert. Damit er aber weiterhin Nahrungsmittel und Medikamente kaufen konnte, durfte er eine bestimmte Menge Öl exportieren. Und das machten die üblichen Ölgesellschaften. Das kann sonst niemand. Und diese haben hinter dem Rücken der UNO mit Saddam Hussein einen Deal gemacht, dass sie mehr exportieren, mehr verkaufen, als sie dürfen. Allerdings mussten sie dafür Saddam Hussein weniger bezahlen. Es war eine Korruption, es war ein Betrug. Und das ist dann aufgeflogen. Und das war der erste große Skandal, den die Glencore dann hatte.
Wir befinden uns jetzt Anfang der Nullerjahre. Gleich mehrere staatsnahe Firmen aus Russland verlegten in dieser Zeit ihren Firmensitz nach Zug. Um was für Firmen handelt es sich hier?
Also handelt es sich vor allem um Gasfirmen. Später kamen dann noch andere dazu, Aluminium, Düngemittel, Öl und so weiter. Aber die wichtigsten Firmen, die um 2004, 2005 nach Zug kommen, waren Gasfirmen aus dem Umfeld von Putin selber. Vor genau 20 Jahren, am 12. Oktober 2002, hat Putin in Zug einen Friedenspreis bekommen. Und der war organisiert worden durch eine Firma, die einem seiner Wirtschaftsberater gehörte. Dieser war ein Jahr zuvor nach Zug geschickt worden. Das heißt, diese Friedenspreisverleihung für Putin in Zug war eine klare Putin-Operation. Und das war wie die Ankündigung. Diese Operation, die als Gala misslungen ist, wegen unserer Boykottkampagne. Aber das war die Ankündigung, dass Putin wirklich auf Zug setzt. Und das zeigte sich dann 2003 mit Rossukrenergo, eine Firma, die dann später derart kriminell war, dass sie aufgelöst wurde. Und dann die ganz große Nord Stream 2005.
Sie haben gesagt, dass Putin auf Zug setzen will. Was sind denn die Faktoren, dass er sich für Zug entscheidet, um da verschiedene Firmen anzusiedeln?
Also es sind inzwischen sehr viele Firmen. Also allein im Handelsregister sind 400 eingetragen. Und da kommen noch sehr viele dazu, die nicht im Handelsregister sind. Es gibt zwei Gründe. Einen allgemeinen Grund, der mit Putin direkt nichts zu tun haben muss, nämlich durch das große Gewicht, das der Osthandel beispielsweise bei der Glencore hatte, war irgendwie die Tür zwischen Zuger Rohstoffhandelsplatz und sowjetischer, später russischer Rohstoffproduktion, die war offen. Durch die konnten dann auch andere treten, die nichts mit Glencore zu tun hatten. Aber diese Tür hatte vor allem Glencore aufgestoßen. Und dann gibt es einen zweiten spezifischen Putin-Grund. Putin hat sein wirtschaftliches Westimperium schon ab den 90er Jahren aufgebaut mit Stasi-Kadern. Also mit Kadern der inzwischen aufgelösten Stasi. Er selber ist ja in den 80er Jahren KGB-Agent in der DDR gewesen, der kannte diese Leute, er hatte diese Beziehungen. Gleichzeitig war Zug in den 80er Jahren ein Zentrum der Stasi-Beschaffung. Das heißt, die Stasi hat über Zug, das hatte wieder damit zu tun, dass die Schweiz neutral ist, hat über Zug vor allem Hightech-Geräte, auch zur Überwachung der Opposition, organisiert, die über andere Länder nicht hätten in die DDR gelangen können. Und Zug war hier wirklich die Drehscheibe der Stasi-Beschaffungslinie 4, der wichtigsten damals. Und aufgrund dieser Doppelheit, Putin ist mit der Stasi verbunden, Stasi hat starke Beziehungen zu Zug, da liegt es natürlich auf der Hand, dass er seine Firmen, für die er Stasi-Kader einsetzt, in Zug platziert. Und die zwei bedeutendsten Personen im Zusammenhang mit dem Firmenkomplex, die waren in der Stasi, wie Warnig, Matthias Warnig, der Boss von Nord Stream, und ein Zuger Wirtschaftsanwalt, ehemaliger CVP-Politiker, der in einer Stasi-Firma Asada Verwaltungsrat war und seit 2005 der einzige Verwaltungsrat der Nord Stream ist. Das heißt, beide Stasi-Seilschaften hat Putin wieder zusammengeführt, die DDR-Seilschaft und die zugerische Seilschaft. Sehr praktisch, liegt auf der Hand.
Gehen wir weiter ins Jahr 2016. Damals verkaufte der russische Staat einen großen Teil des russischen Mineralölunternehmens Rosneft. Einen Teil dieses Mineralölunternehmens kaufte dann Glencore. Warum ist das problematisch?
Also zuerst einmal, Glencore hat in den letzten 20, auch unter Putin, ganz normal geschäftet mit Russland. Das heißt, russisches Öl verdient, andere russische Rohstoffe verdient, auch Aluminiumgeschäfte und so. Also es gab eine Verbindung. Also dieses Geschäft ist weitergelaufen, hat sich sicher noch intensiviert. Dann kam dazu, dass es gewisse Verbindungen gab mit Oligarchen, zum Beispiel der Oligarch Wechselberg, der auch in Zug wohnt, oder tut das, wohnt er in Zug, der ist stark verbunden mit dem Aluminiumgeschäft und die Glencore hat einen Anteil an diesem Komplex, EN+. Jetzt, Rosneft, dieser Deal von 2016, der war etwas Besonderes. Das war nicht einfach Business as usual. 2014 hat Putin die Krim annektiert. Dann gab es Sanktionen gegen Putin. Und das hat seine Staatskasse in Probleme gebracht. Also er war finanziell in der Klemme. Und da hat die Glencore einen Deal organisiert, der Putin 11 Milliarden Dollar in die Staatskasse spülte, indem die Glencore zusammen mit dem Staatsfonds von Katar und einer italienischen Bank haben die 11 Milliarden Aktien der Rosneft gekauft. Und die Rosneft, die ist engstens mit dem Staat verbunden. Zeitweise flossen oder fließen vielleicht heute noch die Einnahmen der Rosneft direkt in die Verteidigungskasse, direkt in die Kriegskasse. Dieser Deal war für die Glencore sehr wichtig, weil so gewann sie natürlich größeren Einfluss im russischen und auch internationalen Erdölhandel. Aber er war auch für Putin sehr wichtig. Es gibt ein Foto, das den damaligen CEO der Glencore, Ivan Glasenberg, zeigt, wie er Putin die Hand drückt, wo sie den Deal quasi besiegeln. Wie wichtig diese 11 Milliarden waren, die Glencore organisiert hat, nur ein Teil war von der Glencore, die aber die Glencore organisiert hat, für Putin war, zeigt auch, dass 2017 Putin den Freundschaftspreis der Russischen Föderation Ivan Glasenberg verliehen hat. Wir haben also hier zwei Preise, die da eine Rolle spielen oder die etwas symbolisieren. Der Friedenspreis, den Putin in jenem Gebäude in Zug verliehen wurde, wo die Glencore ihre Generalversammlungen durchführt, im Casino Zug 2002. Und der Freundschaftspreis, den der Zuger Glasenberg von Putin 15 Jahre später bekommen hat. Aber diese zwei Preise symbolisieren natürlich schon, ich nenne es, das Verhängnis Putin-Zug.
Mittlerweile 2022, der Ukraine-Krieg läuft. Europa, die UNO, auch die Schweiz haben Sanktionen verhängt gegenüber Putin, gegenüber Russland. Inwiefern ist der Handelsplatz Zug inklusive Glencore betroffen von diesen Sanktionen?
Also die Folgen der Sanktionen, so wie sie jetzt laufen, sind paradox für Glencore. Einerseits ist es schwieriger, mit Russland zu handeln. Unabhängig davon, welche Rohstoffe verboten sind und welche nicht, Gas ist ja nicht verboten, es ist natürlich verpönt. Das ist schon ein gewisses Problem. Aber auf der anderen Seite sind die Rohstoffpreise gestiegen. Das heißt, wenn man heute Fotos gesehen hat, Putin mit dem Chef von Saudi-Arabien, mit diesem Mörder, die seien jetzt verbunden, die schauen, dass die Ölpreise möglichst hoch sind. Da hätte man auch den neuen Chef der Glencore dazu gesellen können. Der profitiert natürlich auch. Das heißt, das Paradox ist, im Zusammenhang mit den Sanktionen, im Zusammenhang mit dem Krieg sind die Ölpreise gestiegen und Glencore als Ölhändler profitiert natürlich davon, unabhängig davon, ob es jetzt Öl aus Russland ist oder nicht. Man weiß, dass Glencore die ersten Wochen nach dem Kriegsbeginn immer noch Tanker geladen hat in russischen Häfen im Schwarzen Meer. Ob das heute noch ist, weiß ich nicht, aber über die ersten Wochen weiß man das. Aber unabhängig davon, die Glencore profitiert natürlich von diesen gestiegenen Ölpreisen und deshalb ist es total wichtig, dass diese Sondergewinne abgeschöpft werden. Zum Teil zur Solidarität mit der Ukraine, aber zum Teil um die sozialen Folgen der gestiegenen Energiekosten bei uns aufzufangen.
Stellen Sie schon lange auch noch andere Forderungen an die Schweizer Politik, außer eben diese Gewinnbeteiligung beispielsweise für die Bevölkerung?
Also diese Gewinnabschöpfung, eben, ich betone, für die Folgen der erhöhten Energiepreise in der Schweiz, aber auch für die Solidarität mit der Ukraine. Keine nationale Beschränkung. Diese Erdölprofite werden weltweit gemacht. Also sollen sie auch zugunsten der Armen außerhalb der Grenzen eingesetzt werden. Weitere Forderungen, der ganze Erdölhandel, der muss kontrolliert werden, wie der Finanzmarkt kontrolliert wird. Es braucht eine Aufsichtsbehörde über den Rohstoffmarkt, wie es ihn über den Finanzmarkt gibt. Dann eine weitere Forderung, das ist jetzt spezifisch zugerichtet, aber betrifft irgendwie auch die ganze Schweiz, diese Tiefsteuerpolitik muss aufhören. Konzerne sollen ihre Steuern dort bezahlen, wo sie Kosten verursachen und nicht dort, wo die Steuern am tiefsten sind. In Zug ist das ganz extrem. Und eine weitere Sache ist, das ist spezifisch zugerisch, aber hat mit der ganzen Schweiz zu tun, Ueli Maurer hat das auch praktiziert, das, was der Zuger SVP-Regierungsrat Tänler Willkommenskultur genannt hat. Ich meine, das ist Willkürkultur. Wechselberg erhielt den Aufenthaltsstatus in Zug, obwohl er die Bedingungen überhaupt nicht erfüllte. Das war völlig willkürlich. Man wollte in Zug sogar das Sprachgesetz für Zuwanderer ändern, indem man sagte, wer mehr als 10 Millionen Vermögen hat und 1 Million Einkommen pro Jahr, der muss diese Sprachvoraussetzungen nicht erfüllen. Und es ist heute ganz klar, dass der Wechselberg dahinter steckte. Der Regierungsrat, der das in der Regierung durchsetzte und dann noch im Kantonsrat gegen unseren Widerstand, der war mit Wechselberg verbunden. Diese Unkultur, die muss aufhören.